Ich möchte euch ganz herzlich, sagen wir mal, begrüßen. Dies ist meine erste öffentliche Vorlesung in Deutschland, nachdem ich von einer wirklich sehr ereignisreichen und vielleicht sogar lebensverändernden Pilgerreise nach Vrindavan wieder zurückgekommen bin. Ich war gestern schon im Dharma-Schloss. Oh mein Gott, ist das euer Ernst hier mit der Lautverstärkung? Das klingt unheimlich. Danke. Aber ich bin das erste Mal jetzt hier in Berlin Inner Town und habe mich schon sehr gefreut. Ich habe Dias mitgebracht von den Eindrücken der Pilgerreise, die ich im Anschluss an meinen kleinen Vortrag euch zeigen möchte. Und ich glaube, wir werden wirklich auf eine Reise gehen, von der wir höchstwahrscheinlich nicht wieder zurückkehren wollen. Ja, ich dachte, dass ich ganz kurz Sairada Madhava singe mit euch. Lass mich noch ein bisschen organisieren hier. Kleine Sekunde. Werf the red bag. Barbini, hatte ich dir vielleicht meine rote umhängende Tasche gegeben?
Die steht da. Hier seid ihr? Nein. Also alles, was ich hatte, habe ich da hingelegt.
Das werde ich. Varaha, du bist doch von großer Intelligenz. Kannst du mal in diesem Allzweckraum schauen? Da müsste eine rote Umhängetasche sein. Wahrscheinlich auf dem Sofa oder so. Ich habe sie wahrscheinlich dir nicht gegeben. So. Dankeschön.
Thank you. Krishna, Krishna, Hare
Meine lieben Leute, ihr singt wie auf. Ihr singt sehr verhalten, sagen die mal so. Es ist wichtig bei dieser Melodie, dass wir alle mit voller Kraft singen. Und singen, als wären wir voll und ganz gegenwärtig in der Melodie. Ich möchte euch also bitten, jetzt alle Reservationen, die aus dem Aufenthalt im Westen kommen, wegzuschmeißen und einfach die Kraft zu singen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
very good.
Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Rama,
Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare
Rama, Rama Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Ich werde in, glaube ich, in deutscher Sprache am besten sprechen. Ist das richtig so? Mangala? Ja. Dann darf ich dich vielleicht bitten, eine Übersetzung zu machen. Mangala will translate what I say from from German into the English language. She is much better than I in English and in German. So it's a real pleasure to hear and to be not sure that you can understand all the words, then it's good to take the translation. Und eine andere kurze Frage. Sind wir fertig mit dem Projektor? Ist er eingerichtet oder dauert es dann ein... müssen wir dann Steven Jobs anrufen, um ihn zu fragen, wie es funktioniert? Läuft, gut. Oh, sorry, noch eine kleine Sache. Torsten Kirschner, kannst du vielleicht eine Lektion der Unterweisung in deutscher Sprache? Wenn es gibt, ist gut, wenn es nicht gibt, no problem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Begrüßen und sagen, wie sehr ich mich freue, euch zu sehen. Es ist einfach so, wenn man von einem heiligen Ort zurückkommt, wie ich es gerade habe, dann sagt einem die westliche Welt überhaupt nichts. Was einem aber total viel bedeutet, sind die Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind, die Brüder und Schwestern sozusagen. Und man versucht zu sehen, wie man nützlich für sie sein kann. Müssen wir noch sehen, ist unser Gast zu früh versorgt? Have we taken care of our guest? Maybe a translation he wishes to have? No. Ich war hier in Berlin einmal eingeladen zu einer Talkshow von Nina Hagen, die sie gegeben hat. Und ich kam zu der Zeit gerade zurück von einer Reise zum Tibet, wo ich den heiligen Berg Kailash besucht und umkreist habe, wie die vielen tibetanischen Pilger vor mir und nach mir. Und ich kam also mit Dias zurück in ihre Talkshow und habe die Dias gezeigt. Und ich weiß noch, der Bürgermeister Wobereit war auch dabei, dort habe ich ihn kennengelernt. Und am Ende hatte Nina eine wichtige Frage gestellt. Sie war ernst. Es war also nicht so eine Showfrage, sondern eine ernst gemeinte Frage. Sie hatte gesagt, sag einmal, wenn man auf so eine Reise geht, was ist denn die Motivation? Warum macht man so eine Reise, wo spirituelle Tätigkeiten wie Gebete und Pilgern und Gemeinschaft pflegen mit Heiligen und solchen Sachen im Vordergrund steht? Und ich habe gesagt, ja, man macht diese Reise, um eine Veränderung, eine neue Kraft, die vorher nicht da war, zu spüren, die man in seinem Leben dann anwendet. Es geht um innere Wandlung bei einer solchen Reise, um eine Veränderung. Und es ist meistens so, dass Menschen, die von so einer Reise zurückkehren, nicht mehr die gleichen sind und ganz anders an die Lebensfragen, die so auf sie warten, herangehen, als sie es vorher getan haben. Sie haben neue Erkenntnisse, neue Einsichten und auch so etwas wie eine neue innere Kraft, die ihnen hilft, also wirklich das Leben zum Teil auf ganz neue Fundamente zu stellen und ein viel, sagen wir mal, tieferes und ein viel empfindsameres und ein viel, ich will mal sagen, viel mehr verbundenes Leben zu führen. Ein Leben, was verbunden ist mit Krishna und mit göttlichen Kräften. So, auf dieser Pilgerreise, von der ich jetzt gerade zurückgekommen bin, habe ich wirklich etwas kennengelernt. Ich habe eine Kraft kennengelernt, die mir jetzt, wo ich wieder zurück bin in Deutschland, fehlt. Diese Kraft hat mir vorher ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt. Ich wusste, es gab sie, aber ich kam nicht so an sie ran, will ich mal sagen. Es ist die Kraft des Sankalpas. Und was das ist, möchte ich gerne mit euch teilen, sodass auch ihr vielleicht so eine innere Kraft entdecken könnt in eurem Leben, die euch einfach helfen könnt, voranzukommen in eurer eigenen spirituellen Entwicklung und in eurem Wachstum. Ich habe also vor, so ein bisschen darüber zu sprechen, über diese Sankalpa-Kraft. Ich möchte damit euch eine praktische Erfahrung machen und euch anleiten. Und dann will ich euch alle entführen. Ich habe nämlich ein Flugzeug bestellt. Das wird dann landen da vor diesem, auf der Kreuzung. Das wird wahrscheinlich in der Berliner Nachrichten am nächsten Morgen drin sein. Und dann werde ich euch alle entführen und dann fliegen wir nach Vrindavan. Ist das eine gute Idee?
Ja.
Also zumindest in Gedanken, in einem geistigen Sinne. Das ist ein bisschen mein Plan heute und mein Wunsch. Beim Yoga geht es eigentlich immer wieder um die gleiche Sache. Es geht darum, eine Veränderung, eine Transformation, eine tiefe Veränderung, nicht nur so eine kosmetische Veränderung, wo man ein paar äußere Umstände vielleicht verändert, sondern eine Veränderung, die im Tiefen, im Charakter angelegt ist, herbeizuführen. Und dazu sagen die alten Yoga-Sutren von Patanjali, dass sechs Prinzipien sehr gut sind. Es ist interessant, diese sechs Prinzipien habe ich einmal wieder entdeckt. Ich war auf einer Konferenz und da war sie von einem Management-Guru, ich glaube Peter Drucker, oder wie man das heißt, Drucker, so wird sie jedenfalls gesprochen, aufgeführt. Es waren genau diese Sachen. Und er sagt, diese Prinzipien helfen, das ganze Leben mit einer großen Kraft zu erfüllen und erfolgreich zu sein, so sagt er. So, es sind diese sechs Prinzipien sind zunächst einmal, man muss begeistert sein. Man muss enthusiastisch sein. Wenn man nicht enthusiastisch ist, wird man wahrscheinlich weiterhin in der alten Suppe des Lebens schwimmen. Die alten Umstände werden sich nicht verändern. Da muss man sich bemühen, mit Vertrauen, dass ich es schaffe. Da muss man weiterhin geduldig sein, auch wenn sich nicht sofort die höchsten Ergebnisse einstellen, muss man wieder bereit sein, aufs Neue zu handeln. Dann viertens sollte man nach spirituellen Prinzipien handeln. In unserer Tradition ist es, dass wir aus den Heiligen Schriften hören, dass wir den Heiligen Namen chanten, dass wir uns tief versenken in Meditation, ganz wichtig, und das Ewige berühren in dieser Meditation und so weiter und so fort. Dann das nächste ist, dass man Gemeinschaft mit Menschen aufgibt, die eigentlich nicht mehr förderlich sind für die eigene Entwicklung. Und schließlich heißt es, dass man, wenn man etwas verändern will, nicht immer nur seinen eigenen Geist als Guru akzeptiert, also, sondern die Beispiel erleuchteter Seelen folgt. So, diese sechs Prinzipien helfen dazu, dass man erfolgreich wird. Im Spirituellen wie auch im Materiellen. Ihr könnt sie finden, hier kommt ein kleiner dezenter Werbeblock jetzt, nicht zusammenfahren, in diesem tollen Buch Der Nektar der Unterweisung. Kann man bestimmt hier erstehen, wenn man der Erste ist, der sich anstellt. Gut, also es geht um Veränderung, um ein überzeugtes Herangehen daran, mit Vertrauen, dass man spirituelle Richtlinien verfolgt und dass man sich nicht entmutigen lässt, sondern sowas wie beständig ist. Ich glaube, wir alle haben das schon mal gehört oder so etwas Ähnliches gehört oder sogar probiert im Leben. Aber wir sind dabei auf granitähnliche Hindernisse gestoßen. Am Anfang macht man ein bisschen enthusiastisch sein und begeistert sein, aber dann holt eine bestimmte Kraft ein. Man nennt das in der Yoga-Philosophie die Tama-Energie. Das ist das, was uns festhält an dem, wie wir schon sind. Oder an uns nicht weiter als unsere alten Gewohnheiten gehen lässt. In der Psychologie spricht man von so etwas wie kenne es nur in Englisch, Neural Pathways. Wie würde man das in Deutsch sagen, Mangala?
Denkgewohnheiten oder so.
Ja, das ist natürlich sehr einfach. Ich meine jetzt was ganz Biologisches. Neural Pathways, das sind so, wie die Synapsen sich schalten, also wie Teile unseres Brains funktionieren.
Man sagt so Hirnautobahnen.
Ja, Hirnautobahnen, das ist ein einfaches berlinerisches Deutsch, weil es explodiert wie ein Knallkörper zu Silvester. Hirnautobahnen, sehr gut. Das sind so, was das wissenschaftlich bedeutet, ist, dass das einfach... Man ist gewohnt, so Dinge zu tun und benutzt dazu einfach bestimmte Verbindungen, die sich Gehirn gebildet haben und hat eben diese Sachen entwickelt und andere nicht. Ich habe einmal eine gute Bekannte von mir, die Vera Birkenbiel, dazu gefragt. Die hat dieses tolle Buch geschrieben, Stroh im Kopf, und hat gesagt, dass die meisten Menschen nur ganz bestimmte, immer wieder auftretende Denkmuster haben. Und sie verglich das mit Faden, die man durch einen riesigen Dschungel gemacht hat und die dann da sind und die meisten Leute, ohne zu erkennen, dass es andere Wege gibt und vielleicht viel bessere Wege, benutzen immer wieder diese ausgetretenen Pfade, die man im Berliner Deutsch Hirnautobahnen nennt. Also man denkt immer nur auf diese Weise und kann nicht auf eine andere Weise denken. Man kann es einfach nicht sehen. Nicht? Und so ist jeder bedingt. Dazu gibt es einen tollen Witz aus der Sufi-Tradition, den ich einfach an dieser Stelle erzählen muss. Der große Scheich Nasruddin kam zerknirscht an der Grenze an. Die Zöllner fragten ihn: Warum siehst du so missmutig aus? Und er sagte: Weil ich ein Schuft bin. Ich schmuggle schon wieder. Ja, was schmuggelst du denn, Nasruddin? Da Das ist nicht meine Aufgabe. Dafür werde ich nicht bezahlt, das rauszufinden. Ihr seid die Zöllner hier. Findet es heraus. Und sie durchsuchten ihn, fanden nichts und sagten, du bist ein heiliger Mann. Zieh weiter. Am nächsten Tag am nächsten Monat kam Nasruddin wieder vorbei, ich schmuggle schon wieder, ich gemeiner Schuft, keine Übelkeit ist mir zuwider. Was schmuggelst du denn? Findet es selber raus. Und sie stellten ihn auf den Kopf, sie baten ihn A zu sagen und untersuchten mit einer Taschenlampe seinen Mundraum. Beim dritten Mal brachten sie seinen Esel dazu, den Marit zu erbrechen, um zu sehen, ob da irgendwas in dem Magen des armen Tieres drin war. Aber für 40 Jahre kam Nasruddin jeden Monat vorbei auf seinem Esel und völlig am Ende und sagte also wirklich, ich verliere jedes Selbstvertrauen. Und irgendwann hörten sie auf, ihn zu kontrollieren, denn da war nichts zu finden. Auf dem kleinen Körbchen, was auf dem Esel war, was voller Gras war, war nichts drin. In den Manteltaschen nichts. Selbst wenn man den Mantel durchkochte, war da keine Spur von Heroin oder irgendwas drin. Gar nichts. Ich schmuggle nur immer wieder, sagt er. Nasruddin. So nach 40 Jahren traf ein Zöllner den Nasruddin und sagte, Nasruddin, wir haben festgestellt, dass du direkt neben der Grenze ein palastähnliches Gebäude gebaut hast. Du hast richtig viel Geld verdient durch dein Schmuggeln. Was hast du denn geschmuggelt? Jetzt bin ich ausrangiert, oder wie sagt man das? Pensioniert, danke. Sag mir jetzt, was hast du geschmuggelt? Nasruddin sagte, also ich kam ja jeden Monat vorbeigeritten und die hat mich immer untersucht und sie seid nie drauf gekommen. Was ich geschmuggelt habe, waren Esel. Ich bin immer mit einem frischen Esel gekommen jeden Monat, habe den gewinnträchtig verkauft, habe das Geld mitgenommen und bin nach einem Monat wieder mit dem Esel vorbeigekommen. Die haben alles untersucht, außer diese Möglichkeit, weil ihre Gehirnautobahn nicht dahin geführt hat, diese Möglichkeit überhaupt in Betracht zu ziehen. So, jeder von uns übersieht die Wirklichkeit in ganz verprobierender Art und Weise. Und unsere alten Denkgewohnheiten, unsere Gehirnautobahnen sind so häufig benutzt worden von uns. Sie sind ausgetreten, sie sind ganz komfortabel und wir kommen nie auf die Idee, was Neues zu machen. Deswegen in einer meiner Neujahrsbotschaften habe ich gesagt, denk jeden Tag einen neuen Gedanken. Geh jede Woche und führe ein neues Gespräch, was du nie geführt hast. Einmal im Monat musst du singen und ekstatisch tanzen. Und einmal im Jahr zu einem Ort gehen, wo du bisher noch nie gewesen bist. Man muss anfangen, neue Wege zu legen im Leben. Sonst ist man einfach ein altes Gewohnheitswesen, was nicht an den Möglichkeiten, die uns gegeben ist, herankommt. So, wenn man das nicht lernt, dann kann man noch so viel über Transformation sprechen. Man kann noch so viel heilige Texte lesen. Man kann noch so viel Seminare und Retreats und große Yogameister aufsuchen. Und man bleibt doch letztendlich stehen. Um uns zu helfen, aus diesen alten Gewohnheiten aufzubrechen und in das aufregende spirituelle Leben einzutreten, gibt es etwas, was ich heute mit euch teilen möchte. Man sagt es in Sanskrit, es ist ein Sankalpa. Man kann das so verstehen, man muss seine Absicht, die man hat, seinen tiefsten inneren Wunsch in einen heiligen Raum stellen, wo man selber gegenwärtig ist und Gott gegenwärtig ist. Man erklärt also die Absichtserklärung die neue Absicht, ich rede jetzt mal in meiner Tradition, Krishna in einem heiligen Raum, bittet ihn dann um Unterstützung und wird mit Erstaunen sehen, dass Krishna das ganze Universum in Bewegung setzt, um diese heilige Absicht, diesen Sankalpa zu erfüllen. Bitte versteht, das ist etwas anderes als einfach nur positiv zu denken oder sich ein Ziel zu setzen, wie es in der Personal Development Kursen erzählt wird. Nein, hier stellt man eine Absicht in einen heiligen Raum und bittet um die allergrößte Unterstützung. In der Katha Upanishad wird das Prinzip, was dabei einsetzt, so benannt. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Das heißt, von allen, die ewig sind, gibt es ein höchstes ewiges Wesen. Von allen, die bewusst sind, gibt es ein höchstes Bewusstsein. Und seit unvordenklichen Zeiten ist dieses höchste Bewusstsein damit beschäftigt, die Wünsche der unzählig vielen kleinen Bewusstseinseinheiten, also der Lebewesen, zu erfüllen. Das ist, was passiert, wenn man ein Sankalpa entwickelt. Nun, wie macht man das? Das Erste, was man macht, ist, man muss es lernen, tief zu graben. Seht, wir sind alle mit so vielen oberflächlichen Wünschen ausgestattet. Zum Beispiel, ich bin ehrlich gesagt jetzt ein bisschen hungrig und mein Wunsch ist es zu sehen, was die Berliner Devotees heute gekocht haben. Ich vermute, es wird Sandwich sein. Ich kann noch andere geistige Fähigkeiten, die ich habe, einsetzen und wartet mal, ich sehe ein Prakora wahrscheinlich. Es werden Sandwich Prakoras. Man nennt das auf die Ferne sehen. Könnt ihr mich testen? Also Sandwich sehe ich ganz klar vor mir. So Joghurt mit so einem Schneebesen geschlagen. Joghurt und so. Oh, super gut. Ich mache also auf einer oberflächlichen Ebene, kann ich sagen, ich wünsche mir die Berliner Küche, die Berliner Tempelküche, um genau zu sagen. Aber wenn ich ehrlich gesagt bin, ist das nicht wirklich das, was von primärer Wichtigkeit ist. Wenn ich ein bisschen tiefer grabe, sage ich, ich wünsche mir, dass ich meine spirituelle Lebensschule zu Ende bringe und vorher noch das neue Buch rausbringe, Living Name. Also ihr seht, ich habe schon, und ich sage, eigentlich ist mir das auch nicht so wichtig. Und wenn ich dann tiefer und tiefer und tiefer grabe, werde ich so an mein Urgestein kommen, die tiefen Dinge, die mich ausmachen. Das sind Dinge, die ich auf meiner Pilgerreise gesehen habe und die mich inspirieren haben und die ich auch jetzt hier mitnehme. Die sind so privat, dass ich mich ehrlich gesagt nicht traue, sie in diesem Kreise, wo ich ja nicht alle kenne, so zu sagen. Nicht? Also das sind die tieferen Sachen. Jeder von uns muss es lernen, durch die Schichten seiner Persönlichkeiten hindurch zu den Tiefen, den Energiedingen, den energiespendenden Dingen in der Persönlichkeit zu kommen. Auf jeder dieser Schichten sind ein paar Wünsche angesiedelt, aber ein Sankalpa zielt auf die tieferen Sachen hinweg, die aus der Tiefe auch alle anderen kleinen Wünsche entweder energetisieren oder nichtig machen. Dann geht man mit dem, was es ist, zu dem Altar. Es geht es darum, einen heiligen Raum zu betreten, einen gesicherten Raum. Und in diesem Raum nimmt man Kontakt auf mit Krishna. Oder wenn manche von euch sind vielleicht noch nicht so mit Krishna vertraut, also dem höchsten Wesen, so wie man es versteht. Man tritt davor, man muss das aber in einem geschützten, in einem Sacred Space machen, wo keinerlei äußere Ablenkung eindringen und stören können. Und dann präsentiert man dieses, was man entdeckt hat, dieses tiefste Anliegen dort. Und dann habe ich mir hier was notiert. Ja, dann präsentiert man das und dann geht es wirklich los und man erfährt dabei die Freisetzung von Kräften, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich möchte euch ein eigenes Beispiel geben aus Vrindavan. Ich hatte immer den Wunsch, schon als Kind gehabt, einmal ein tiefes spirituelles Erfahrung zu machen von etwas Göttlichem, was jenseits der Reichweite meiner Vorstellungskraft und meiner Sinne auch liegt. Und ich hatte gehört, dass es eine Methode gibt, die Yogis anwenden, nämlich eine Methode, wo sie zunächst einmal, sagen wir mal, Abstand von ihrem Ego nehmen und dann, nachdem sie das getan haben, ihr Ego sozusagen aufgelöst haben, dass sie dann in einen Zustand kommen der inneren Verbindung. Und ich hatte gehört, dass das gemacht wird von diesen Babas und Yogis, die also den Govardhanberg umkreisen, indem sie Ehrbietung machen. Ehrbietung heißt, sich lang ausgestreckt zu Boden werfen und dann dort Gebete sprechen. Und immer wieder aufstehen und sich zu Boden begeben und beten. Und immer wieder aufstehen und das für 24 Kilometer. Wow! Und ich wollte das einfach erleben. Ich wollte das mal an einem heiligen Ort machen, wo die spirituelle Kraft dieses heiligen Orts meine Praxis, sagen wir mal, durchdringt. So, mit diesem Gedanken kam ich vor jetzt 5 Jahren auf die Idee, ein Govardhan Parikram zu machen. Ich habe Madhava eingeladen, Ananda Chaitanya und noch andere, Shruti Kirti, und wir haben dann angefangen, diesen Dandavat Parikrama zu machen. Ich weiß noch, wie wir anfingen. Da hat man dann ein kleines Kopfkissen, auf dem die Knie so kommen, wenn du runtergehst, und dann hast du einen Stein, den nimmst du so mit der Ehrbietung nach vorne, deponierst ihn dort und weißt, aha, hier, von da geht meine nächste Ehrbietung weiter. Und das zum Beispiel auf einer Straße zu machen, durch indischen Verkehr zu machen, vorbei an Affenherden. Das Schlimmste ist, die Schweinerudel zu passieren auf diese Weise. Sehr intime Art und Weise. Du bist unter denen, die schauen dich an und du schaust sie an. Und also weiterzugehen, da musst du wirklich, da kommst du irgendwann vom Ego weg und weißt, ich bin eine spirituelle Seele, wie alle Seelen hier in den unterschiedlichen Lebensformen. Das ist eine unglaubliche Erfahrung, wo Demut nicht nur ein schönes Wort ist, sondern eine erfahrene Wirklichkeit. Und irgendwann reißt dann der Vorhang deiner Wahrnehmung auf und du siehst Dinge von einer anderen, das heißt einer nicht durchs Ego motivierten Perspektive, sondern von einer spirituellen Perspektive. Du kannst tatsächlich sehen, wie alles ewige Seelen sind, ob sie nun im Körper eines Ministers sind, der mit seinen Autos vorbeifährt, eines Rikscha-Fahrers, eines Pilgers, eines Heiligen, eines Sünders, eines Affens, eines was immer. Nicht? Und du kannst, das ist dann nicht mehr eine gedachte Vorstellung, sondern eine erfahrene Wirklichkeit für dich. Das ist ein Riesenunterschied. Und nun, wenn ich das gemacht habe, ich muss wohl unvorsichtig gewesen sein, habe ich eine schwere Typhuserkrankung gekriegt. Es war so stark, wie ich noch bisher keine Krankheit gehabt hat. Ich musste in der Nacht 6 Hemden wechseln, aber nicht aus Modegründen, sondern die waren durchgeschwitzt und ich triefte und es war richtig ein Fieber. Aber ich wusste, das ist wahrscheinlich das einzige Mal, wo ich die Möglichkeit habe, diese spirituelle Praxis zu machen und mich wirklich zu lösen aus der Illusion, ein Deutscher zu sein und ein Mann zu sein oder überhaupt ein Körper zu sein und in die spirituelle Wirklichkeit zu kommen. Und ich kann euch nur eins sagen. Ich hatte einen Arzt in einem Hospital, den ich ab und an gesehen habe, aber der sagte, da ist das Fieber, aber gleichzeitig ist eine unglaubliche Kraft in Ihnen am Wirken. Also versuchen Sie es zu Ende zu machen. Und ich merkte, als ich das dann abgeschlossen hatte nach anderthalb Wochen, war plötzlich auch das Fieber nicht mehr da. Weil da war eine Kraft am Wirken, die mich, ich will mal heute sagen, die mich getragen hat. Das war ich nicht selber. Ich bin nicht so stark, also von der Konstitution, wenn ich zum Beispiel mit Tushta Krishna versuchen würde, ihn einzuladen zu einem Wettbewerb von Klimmzügen, würde ich total unterlegen sein, bin ich mir total sicher. Also ich bin nicht so stark von der Physikalität, weil ich auch meistens meditiere und solche Sachen mache. Aber hier war eine elefantenartige Kraft in mir am Wirken, durch dieses Sankalpa. So, ich wollte jetzt etwas machen, was ich sehr gerne eigentlich mache. Ich wollte euch einladen, mal eine kleine Übung zu machen, in der ihr vielleicht euer tiefstes Anliegen entdeckt und es dann vor diesem, wir haben ja diesen wunderschönen Altar, es deklariert. Ist das zu verwegen für euch oder geht so eine spirituelle Übung? Geht, oder? Ja, eben. Gut. Gur Krishna, we need the music. Und du müsstest leise spielen, natürlich. Ist es möglich, das Licht ein wenig zu dämmen? Komplett. Ja, das ist doch sehr heimelig und sehr schön. Auf zweierlei Art und Weise machen. Ich würde natürlich vorschlagen, es, sagen wir mal, richtig an der Übung teilzunehmen. Man kann aber auch einfach als Beobachter an der Übung teilnehmen und einfach sehen, wenn man so weit ist in seinem Leben, vielleicht später einmal, was an diese Übung da geben kann. Das müssen wir sehen, das sind natürlich Kinder immer bei uns. Ja, what will we do with it? It is a do you speak English or Deutsch? We will make a little meditative exercise and afterwards we will sing and so on. Is it possible maybe to give your child milk or something so that this is good? Ich würde sagen, wir haben vielleicht einen Lärmbeauftragten unter uns, der sieht, wenn jemand... Jalangi, willst du das machen? Ich sehe, du hast was anderes. Ja, vielleicht Mangala, dass wenn irgendwelche Gäste etwas brauchen und lautstark ihren Wunsch äußern, dann kannst du denen das hier versorgen. Ein Lärmbeauftragter. Du bist die Lärmbeauftragte. Gut. Ich möchte euch bitten, euch aufrecht hinzusetzen. Und ein wenig den Geist zu beruhigen, indem ihr euch vornimmt, jetzt ganz da zu sein. Wir machen ein paar tiefe Atemzüge, indem wir tief einatmen und tief ausatmen. Wir versuchen dabei bewusst zu sein. Also wenn wir einatmen, sind wir bewusst darüber, dass wir einatmen. Und wenn wir ausatmen, bleiben wir ganz bei unserem Atem. Wir sind dann bewusst, wenn wir bei dem Atem bleiben, wenn die Gedanken sich zerstreuen und woanders hingehen, versuchen wir, die Gedanken einfach zurück auf das Atmen zu bringen. Soweit sind, machen wir uns Gedanken über das größere Bild in unserem Leben. Wir sind eine ewige Seele, die in diese Welt gekommen ist. Zum Zeitpunkt der Geburt. Auf unserer Lebensreise sind wir durch eine Kindheit gegangen, durch eine Jugend. Wir sind jetzt da, wo wir angekommen sind. Bestimmte Bekannte, verschiedene Aufgaben und Verantwortungen. Wir werden weitergehen, ins Alter gehen, und dann wird jener Moment kommen, höchstwahrscheinlich liegen werden und diesen Körper und dieses Leben aufgeben werden. Verbinde dich mit dieser Person auf der Lebensreise. und verbinde dich mit dem, was du eigentlich als dein wichtigstes und essentiellstes Anliegen siehst. Wir werden zusammen die heiligen Namen Krishnas singen, um auch in diesen heiligen Raum, von dem ich sprach, hineinzukommen und uns dann wenden zum Altar hin mit der Bitte um spirituelle Kraft, um Segnung. Unser Lernbeauftragter wird sich kümmern um jeden, das Kind, was etwas braucht.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Soweit für eure Bereitschaft. Worauf es drauf ankommt bei der ganzen Sache ist, dass dieses kleine, selbstbestimmende Ego was vor diesem Sacred Space oder diesem eigentlichen spirituellen Raum steht, einfach einen Schritt nach links oder rechts macht, um den Weg zur Tür, zur Eingangstür frei zu machen, zur Tür, die in den Tempel des Herzens hineingeht. Meistens beschäftigen wir uns so sehr vor diesem eigentlichen Raum, diesem inneren Raum, wo die Seele und Gott gegenwärtig ist. Wir sind davor tätig und gehen diesen zahlreichen Wünschen nach, die nichts mit der Zufriedenheit des Selbstes zu tun haben. Und es ist sehr wichtig, dass bei der spirituellen Praxis dann dieses Ego den Weg nach innen frei macht, indem es zur Seite geht. In der Tradition, in der wir praktizieren, wird immer gesagt, dass der Anfang des spirituellen Lebens ist wirklich, dass man in die Tiefe geht und sich wirklich löst von diesen Schichten, diesen Egos. Und das ist diesen Ego-Schichten. Und das ist eben möglich, indem man eine, sagen wir mal, demütige Haltung des Geistes annimmt. So, wenn es bei euch geklappt hat, ist es gut. Wenn es bei euch noch nicht geklappt hat, ist es auch gut. In dem Sinne, dass man weiß, was zu tun ist. Ich wünsche euch ganz viel Kraft dabei und dass ihr vielleicht auch auf eine Pilgerreise geht. Und um das zu tun, möchte ich euch jetzt einladen. Wir haben eine total avantgardistische Leinwand aufgemacht. Müsst euch vielleicht so hinsetzen, dass ihr schauen könnt. Nach da. Den Sound wollen wir testen. Ja, okay. Es ist gut, wenn ihr euch, ich will jetzt mal sehen, dass ich niemanden im Wege stehe. There's enough space. Ob ich einen Stuhl möchtet? Ich weiß nicht, ob es hier einen Stuhl gibt. Ja? Also einen freien Stuhl nicht. Genau wie beim großen Kino, also mit dem Sound. Aber das ist, glaube ich, okay. Können wir hier vielleicht, du kennst dich bestimmt aus, das Licht ausmachen auf dem Flur, dann ist das besser und. Oh, super. Super. Sehr. Kann man das Gleiche dort auch machen bei dieser Lampe? Ja. Gut. Weiß ich, den Herrn wollen wir nicht ausknipsen, ne? Wie bitte?
Das geht schon vielleicht. Das
geht. Es gibt nur das eine große Licht.
Auf den Altar nur das eine einzige. Wir müssen mal sehen, ist das. Ist okay.
Ist super.
Ja, ist super. Gut. Gut.
Jetzt bitte das Wetter.
Vrindavan ist ein bezaubernder Ort. Und dort gibt es and situated there in the, ich kann es halt so schön
it's a sacred temple of Sushi Radhanga.
Ja, Vrindavan ist ein bezaubernder Ort. Und dort in den Hain des Sevakuns gibt es einen heiligen Tempel für Sri Sri Radha Damodar. Ich nehme die Lotusfüße von diesen Deities und erkläre sie zu meiner einzigen Zuflucht. Und ich bitte sie, dass sie gütig zu mir sein mögen und mich führen mögen zu dem endgültigen Ziel des Lebens. Es ist ein Vers, den mein spiritueller Meister Srila Prabhupada komponiert hat in bengalischer Sprache. Er hat in diesem Tempel, über den er spricht, in diesem Gebet, lange Zeit gelebt und sich vorbereitet und hat später einmal gesagt, der Tempel von Jiva Goswami, das ist dieser Tempel, der an diesem heiligen Ort ist, ist mein Herz und meine Seele. Srila Prabhupada hat nach weltlichen Gesichtspunkten seinen Körper verlassen, aber für seine Anhänger und die, die ihm folgen, ist er immer noch gegenwärtig. Gegenwärtig in seinen Worten und seinen Büchern, aber auch gegenwärtig an diesem Ort. Dem Ort, wo er für lange Zeit sich vertieft hat in Bhajan, um das endgültige Ziel des Lebens zu erreichen. Bhajan ist spirituelle Übung. Ich möchte euch heute Abend auch einladen, mit mir zu einem heiligen Ort, diesem heiligen Ort zu gehen, Vrindavan. Vrindavan, so sagt man, ist ein Ort, wo Wünsche in Erfüllung gehen. Viele Leute, um das auszudrücken, nehmen so farbige Tücher und binden sie um die Bäume, die sie als Wunschbäume sehen. Das ist ein wunscherfüllender Ort. Aber wenn man dorthin geht und noch nicht auf einer hohen spirituellen Ebene ist, macht man finden, dass die Tür zu den spirituellen Erkenntnissen verschlossen ist. Ich weiß, dass wir hier einen Editeur von einer Zeitung haben, den Ramdas, der in einem mich sehr bewegenden Artikel geschrieben hat, wie er einmal nach Vrindavan ging und die Tür verschlossen fand, aber dann durch eine spirituelle Kraft, vielleicht die Kripa Shakti, plötzlich merkte, dass die Tür sperrangelweit auf war und er doch sehr tiefe spirituelle Erfahrungen machen konnte. Aber zunächst einmal, die Tür ist manchmal verschlossen und man fragt sich dann, wie die Tür aufgehen kann. Es gibt sogenannte Schwellenwächter, Guardians. Einer davon ist Lord Shiva, der hier verehrt wird. Man kann sich an die Gopeshwara Mahadev wenden und ihn beten, die Tür aufzumachen. Ein anderer Schwellenwächter, ihr werdet erstaunt sein, ist der Staub von Vrindavan, der berührt wurde von Krishnas Lotusfüßen. Das sind hier Pfauen wahrscheinlich, die da längst gegangen sind. Aber hier ist Krishna längst gegangen. Seine Lotusfüße haben die heilige Erde, das heilige Land von Vrindavan, was eben jetzt Kraft gekriegt hat, berührt. Viele Devotees kommen nach Vrindavan und sie bringen ihre Ehrbietung im Staub von Vrindavan dar, wobei sie bewusst auf ein Karl Langfeld Hemd verzichten und also richtig sich verneigen und beten. Sie beten, um ein Darshan zu kriegen von Radha und Krishna. die noch immer gegenwärtig sind. Dieses hier sind zwei Brahmanen-Knaben, die angezogen sind als Radha und Krishna und täglich das Lila spielen in Vashana. Aber man sagt, dass Radha und Krishna in ihnen manifestiert werden, wenn der Vorhang aufgeht und das Ego entweder links oder rechts verschwindet von der Tür, die Vrindavan bewacht. Ich möchte euch einfach jetzt ein paar Eindrücke von Vrindavan zeigen, Fotos, die so ein bisschen auf das hindeuten, was wir meinen, dass da noch eine andere Wirklichkeit im Hintergrund ist, etwas, was hinter dem Sichtbaren ist. Boah, schaut euch das mal an. Die heilige Yamuna. Manchmal steht man an der Yamuna und man denkt sich so, ja, ich habe auch schon was von Umweltverschmutzung gehört in Indien. Aber man da kann durch Gebete sehen, dass die Tür dann irgendwann mal aufgeht und man tatsächlich das spirituelle, die spirituelle Yamuna entdeckt. Viele Devotees, die setzen sich an die Yamuna hin, an den entlegenen Orten und chanten einfach die heiligen Namen dort, von morgens bis abends und durch die Nacht hindurch. Und irgendwann geht die Tür dann auf und man sieht das Transzendale, das spirituelle Vrindavan und sieht es zum ersten Mal. Das ist hier ein Bild vom heiligen Berg Govardhan. Dort ist ein kleines Wunder geschehen. Wir bauen dort seit 3 Jahren ein Retreat-Zentrum, sodass sich die Berliner zum Beispiel zurückziehen können vor dem Kali-Yuga-Stress, der sie umgibt. Und an diesem heiligen Ort einfach die Parakashakti, die spirituellen Kräfte Gottes verspüren können. Wir haben jetzt dort am Fuße dieses Berges ein Stück Land bekommen, direkt unter den schattenspendenden Bäumen, nicht diesen, das ist auf dem Berg, sondern direkt daneben, wo wir uns zurückziehen können. Die indische Regierung hat gesagt, das ist für euch, wir wissen, ihr baut ein Retreat-Zentrum, ihr wollt, dass die Bodhis eine spirituelle Erfahrung machen. Das ist sehr gut. Gut. Hier, wer ist der Lärmbeauftragte hier? Da ist ein Kind, was schreit. Hört das keiner? Dann muss man sehen, ob die Eltern vielleicht Nachhilfeunterricht in Kinderversorgung brauchen, oder? Ja, also wir können nicht hier schön sitzen und pilgern und ein kleines Wesen ignorieren. So, hier am Ufer des, man sagt zu Ramiko, gibt es eine kleine Hütte. Könnt ihr die sehen? Da. Da hat sich ein sehr heiliger Mann zurückgezogen. Und wir haben ihn kurz fotografiert und ein paar Soundaufnahmen gemacht. Der betet dort den ganzen Tag und singt und ist, also der ist der Beste. Den ganzen Tag liest er seine heiligen Bücher, seine Gebetsbücher, singt, betet. Ich habe gehört, er war der Direktor einer Hochschule, Aber jetzt ist für ihn etwas anderes wichtig. Am Fuß des heiligen Berges gibt es auch die mystische Antilope, das Nila Gau. Seht ihr sie dort? Die sind schwer zu finden, aber unser Fotograf hat es natürlich gefunden. Seht ihr, wie sie die Deckung benutzt von den Nila Gau heißt es, die blaue Kuh. In Vrindavan gibt es viele Gebräuche, zum Beispiel das Govardhan Puja Festival. Das wird zelebriert, wie Krishna den Berg Govardhan hochgehoben hat und wie ein Umbrella, ein Regenschirm verwendet hat, der die Sturmflut des zornigen Indras abgewandt hat, der die Bodhis von Krishna strafen wollte. Da wird immer ein Riesenfestival gemacht zum Govardhan Puja und ein Berg voll guten, wohlschmeckenden Prasadam serviert. Und dann waren wir ja bei Haridev. Haridev ist der wunderbarste Deity am Govardhan-Berg. Und wir haben dort an einem Abend ein großes Kirtan-Festival gemacht. Wirklich, haben die Devotees eingeladen aus Vrindavan. Und hier sieht man das. Zu dem heiligen Ort von Srimati Radharani, dem Radhakunden. Dies ist alles so das Govardhan-Gebiet, das manche, die wollte ich sagen, es ist der zentralste spirituelle Ort in Vrindavan. Am Radhakund sehen wir ein wunderschönes Gewässer. Das heißt, das ist die flüssige Liebe von Radha und Krishna, das in diesem See oder Teich ist. Und wenn man einfach davor sitzt, ich meine jetzt ehrlich, einfach nur sitzt und die Atmosphäre auf sich einwirken lässt, dann ist man am Ende verliebt in Radharani und Krishna. Am Anfang des Kartik-Monats, also des Monats Oktobers, findet dort ein großes Mitternachtsfestival statt. Also um 12 Uhr schießt jemand eine Kanone ab und dann geht das Festival los. Das ist der Erscheinungsort oder der Erscheinungstag von Radhakund. Ein See, in dem alle heiligen Gewässer dieses Planeten eingeflossen sind. Und es wird dann eine große Feier gemacht. Hier seht ihr ein paar Gesichter von Vrindavan, dass ihr euch die Leute mal vorstellen könnt. Das ist Uddhava und seine Kuh, das ist Haridev natürlich. Die Gesichter kann man nicht erkennen. Ihr seht vielleicht in diesen Augen, das sind Menschen, die haben sich entweder verliebt, aber in etwas Spirituelles, in Krishna. Und der macht schon seit ganz, ganz vielen Jahren einfach nur, der ist vertieft. Der ist ein Freund des Fotografen, deswegen kann man ihn fotografieren, aber der lebt schon in einer anderen Wirklichkeit. Diese Bäume sind, wie gesagt, Wunschbäume. Man muss allerdings manchmal vorsichtig sein, was man sich wünscht. In den Ashrams sind diese alten Dekorationskünste bekannt. Er tut ein Mönch um die heilige Tulsi-Pflanze eine Muster machen. Drei Punkte, nicht mehr. Hier seht ihr die heilige Tulsi-Pflanze für deren Verehrung das gemacht wird. Das ist das fertige Meisterwerk und Mönch. Jeder, der nach Indien kommt, wird von der fröhlichen Ausgelassenheit der Vrijvasis, also der Bewohner von Vrindavan, überwältigt und vor allen Dingen ihre entspannte Art ans Leben heranzugehen, wie der kleine Junge hier. Schönen Faunen, die dort sind. Wisst ihr, was ich jetzt neulich gehört habe? Dass die Farbe Grün eine spirituelle Bedeutsamkeit hat. Nämlich die Sehnsucht nach Krishna. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ist ein großer Guru in unserer Traditionsfolge, hat für Jahre nur grüne Kleidung getragen, um Vipralamba auszudrücken. Eine Kuh, die hört genau zu. Und dann kann man immer mit diesen Rikschas fahren und auf der Straße erlebt man dann oft eine Szene, die, wenn unsere Technik funktioniert, jetzt wieder gegeben werden kann. Geht gerade nicht auf. Und dann, wenn man dann zu diesen, ja, wie kann man das nur ausdrücken, diesen 33.000 Tempeln geht in der Stadt von Vrindavan, sind 33.000 Tempel, dann sieht man, was einfach für ein hoher Standard der Verehrung da ist. Das Feuer, was benutzt wird, um für Radharaman zu kochen, ist schon mindestens 500 Jahre alt. Also da wird eine Flamme sorgsamst genährt und vor dem Ausgehen bewahrt. Und nur auf dieser Flamme, die ein besonderer Heilige vor 500 Jahren angezündet hat, wird gekocht. Und nur solche Speise kann vom Herrn angenommen werden. Also toller Standard. Das ist eine Aufnahme vom Krishna Balaram Tempel, unserem Tempel, zur Zeit des Damodar Pujas. Dort verehren nicht nur die Priester Krishna, sondern jeder, der dort kommt, bekommt ein Licht und bringt es dem verspielten, ausgelassenen Krishna dar, der mit seiner liebevollen Art die Herzen seiner Devotees von der Welt weggezogen hat und ganz auf sich gerichtet hat. Das ist der letzte Abend im Kartik-Monat. Da werde ich immer eingeladen, mit Gur Krishna und unser Gur Krishna Bhajan Band zu singen. Aber das Singen von Bhajans und Kirtans ist etwas, was über ganz Vrindavan immer wieder an allen Orten stattfindet. Und wir wollen euch einen solchen Bhajan Via, besonders abends, wenn die Aktivitäten des Tages geschehen sind. Denn Sadashiva, du stehst so unschlüssig, ob genug Platz für dich ist. Also, nein, du störst doch nicht. Du bist doch unser Sadashiva. Hier ist dann ein Bild von einem solchen Kirtan, einem traditionellen Kirtan, ein Video. Wenn die Devotees zusammenkommen und Kirtans singen, dann kommen sie also von all ihren Orten, in Einsiedeleien, in kleinen Strohhütten, ihren unterirdischen Höhlen, wo immer sie sich in der Verehrung Krishnas beschäftigen. Da kommen sie her und bringen ihre Detis mit, und dann ist manchmal ein ganzes Bett voll mit Detis. Und dann sind diese tollen Tempel-Kirtans da, wo in den großen Tempeln das Volk, das sind jetzt die Frauen, singen, bevor der Altar aufgeht. Viele dieser Devotees sind ganz früh aufgestanden, um 3 Uhr morgens, sind durch die Dunkelheit gewandert, um dann zu der ersten Artik um 5 Uhr daran teilnehmen zu können. Wenn die warten darauf, dass der trennende Vorhang sich also aufgeht, dann ist eine unglaubliche Stimmung da. Jetzt mit den, man müsste das live hören, so mit der Lautstärke und dieser devotionalen Intensität, aber das kann nicht fehlen, das Herz richtig zu berühren. Dies ist in Teer Kadamba, dem Ort von Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami ist der Begründer der Rupanuga-Linie, also eine Offenbarungslinie, die auf Chaitanya Mahaprabhu zurückgeht. Und an diesem Ort fand eine Einweihung statt. Da ist der einer, der gleich sichtbar ist, der Gaur Kripa heißt er. Das ist ein Sänger aus Kroatien, der immer singt und singt und singt und Preise in der Eurovision gewinnt und so. Und der ist schon seit 25 Jahren ein Devotee Krishnas, der immer chantet. Als Mukunda Datta, der Hauptpujari oder Hauptpriester vom Tempel. Krishna. Jetzt. Yes.
Yehiya vilase kisuri mori Atumulala de sang mudeti birajo radhe Tumulala de sang mudeti birajo radhe Mohe karo mukho chandru chakuri Mohe karo mukho.
Diese kurze Einspielung soll ich ein bisschen einführen in die Art, wie diese Leute sich auf Radha und Krishna beziehen. Die Brijbasis haben wirklich so viel Bhava, sagt man dazu, so viel Liebe in ihrem Herzen. Das ist unglaublich. Ja, dann sehen wir, sind wir fast fertig. Mit der letzten Einspielung, die wir euch heute zeigen. Das sind einfach diese Devotees von Krishna, die reisen durch die Weltgeschichte und also nicht durch Vrindavan, nicht die Weltgeschichte. Und die kommen dann mit ihren Instrumenten und singen ihre Liebe von Krishna. Ich möchte euch einmal zum Abschluss eine das hier ein bisschen lauter machen, ein Lied übersetzen. Das ist von Chaitanya Mahaprabhu komponiert worden und heißt O Yogi meines Geistes. Genauso wie sich Bettler fortbewegen und zu dem Ort gehen, wo all ihre Wünsche in Erfüllung gehen, so ist der Yogi meines Geistes unterwegs. Dieser Yogi trägt eine zerrissene Decke aus Sorgen und er spricht nur zwei Worte. O Krishna, der Yogi meines Geistes ist abgemagert. Er trägt auf seinem Kopf ein Turban aus intensiver Begierde und um seine Handgelenke sind Armreifen der heiligen Wünsche. Der Bettler, der Yogi meines Geistes, studiert ständig Gedichte und Beschreibungen über Krishnas Spiele in Vrindavan. Dieser Bettler hat nicht gefunden, was er in seinem Zuhause wollte, nämlich seinen Körper. In seinem Körper fand er nur materiellen Genuss. Aber der Yogi meines Geistes wollte einen größeren Schatz haben als materielle Freuden. So nahm er denn seine Schüler, die 10 Sinne, mit sich und fing seine Bettelkampagne an. Ihm ging es nur um die Gabe der reinen Liebe. Aber er suchte diejenigen, die ihm den Schatz der göttlichen Liebe geben konnten. Der Yogi meines Geistes ging so zu den Gopis, die ständig Krishnas Süße kosteten, den Klang seiner Flöte, das Aroma seines Körpers und seine wunderschöne Form. Letztendlich kam der Yogi in Vrindavan an. Er setzte sich in einem Garten nieder und siehe da, plötzlich erschien ihm Krishna mit seinen Spielen und er versenkte sich in eine mystische Trance. Das ist ein Gedicht, was sich in Chaitanya Charitamrita wiederfindet. Es zeigt so ein bisschen die Haltung der erwachenden Seele. Die schlafende Seele ist völlig beherrscht vom Ego und dem Geist und diesen ganzen Wünschen, die nur immer wieder zeigen, auch wenn du mich erfüllst, bin ich nicht zufrieden. Die erwachende Seele wacht auf und will sich lösen aus der materiellen Verstrickung und zurückkehren zu Krishna und zu einer liebenden Beziehung zu Krishna. Und das ist, was für das steht Vrindavan. Eine Pilgerreise nach Vrindavan ist nichts anderes als die Sehnsucht der erwachenden Seele. Wenn man in Vrindavan in der richtigen Haltung hingeht und wenn die Tür von Vrindavan aufgeht, wie es am Anfang mit dem Dia, der verschlossenen Tür, gezeigt werden sollte, dann findet die Seele reichlich Nahrung. Gut. So, ein Wohl. Da guckt ihr alle. Ich glaube, es ist wirklich, wir waren für eine kurze Zeit mit dem Flugzeug losgefahren und sind in Vrindavan angekommen. Ich möchte euch ganz herzlich danken für diese tolle Pilgerreise und auch mich ganz herzlich bedanken bei den Devotees, die geholfen haben, diese Dia-Serie zusammenzustellen in letzter Minute für euch. Es heißt, wenn ein Pilger zurückkommt, dann ruft er sein Dorf zusammen und er sagt, das habe ich erlebt. Und das wollte ich heute versuchen mit dieser Dia-Reise und auch dem Vortrag. Nochmal, um den Vortrag zusammenzufassen, versucht es einmal durch die verschiedenen äußeren Schichten, in denen man sich so verliert, diesen Projekten, die eigentlich nichts mit dem Selbst zu tun haben, die einfach nur so, man tut es, weil man einfach nichts anderes weiß zu tun. Bitte versucht euch zu verbinden mit den eigentlichen Projekten, dem Wunsch der Seele. Wie sagt man so schön? Verbindet euch mit dem, was ihr vorgibt, vergessen zu haben. Nur vorgibt, denn es ist ja immer da. Gut, dann bin ich, glaube ich, an ein natürliches Ende gekommen. I'm sorry, I don't speak Russian so well.